Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Immobilien, Fonds als Inflationsschutz? Fragezeichen. Mein Gesprächspartner ist Heiko Hartwig, Geschäftsführer bei Kana am Grund und damit jemand, der sich mit dem Thema Immobilien auskennt. Ob das mit Inflationsschutz so ist, das werden wir gleich sehen. Fest steht, wir haben eine doch vergleichsweise hohe Inflation in den letzten Monaten gesehen, höher als der ein oder andere erwartet hat. Und zumindest offiziell zeigen sich auch die Notenbanken etwas überrascht. Nun stellt man sich die Frage, ist das nur ein Buckel oder ist das ein nachhaltiger Effekt? Mit was darf man rechnen? Und dann geht es natürlich in dem Zusammenhang auch immer schnell um die Frage nach dem Inflationsschutz. Was bietet optimalen Inflationsschutz? Wie kann ich mein Vermögen schützen vor Inflation? Und da wird dann eigentlich reflexartig meistens auch die Immobilie genannt. Und das hat uns dazu bewogen zu sagen, machen wir doch mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Suchen wir uns jemanden aus, der sich damit auskennen könnte. Und wir schalten nach Frankfurt. Dort ist mir zugeschaltet Heiko Hartwig nun. Heiko, schön, dass du da bist. Ja, wie schätzt man denn bei Kanam so die Situation ein, was Inflation angeht? Mit was für Szenarien arbeitet ihr denn so?
Ja, erstmal hallo Björn nach Köln und an alle, die zuhören. Es ist ein spannendes Thema, weil es natürlich jeden betrifft. Ja, wenn wir so im Alltag jetzt einfach mal an der Tankstelle vorbeifahren, das ist das erste sichtbare Zeichen. Ich erinnere mich, im letzten Jahr gab es den Diesel noch knapp für 1 Euro, wenn man Glück hatte. Heute sehen wir eine Schlange bei Tankstellen bei 1,55. Und wer seine Heizkostenrechnung sieht, die Gaspreise sieht, die sich alle verdoppelt haben in den letzten 5 Jahren, der weiß jetzt, ist tatsächlich da, die Inflation. Immobilientechnisch gesehen rechnen wir natürlich immer so etwas ein. Dann die lange Lebensdauer und vergleichsweise hohe Wertbeständigkeit, das ist genau die Brücke, die du ja gerade geschlagen hast, ist natürlich sofort die Immobilie im Gedanken. Jetzt ist aber, das kann ich schon mal so vorwegnehmen, die Immobilie aber auch nicht das Allheilmittel gegen alles, was passiert. Wenn wir sagen, volatile Märkte, da muss man in den Sachwert gehen. Es gibt immer so viele Auswege in den Sachwert, aber auch die Immobilien, so gut sie gemanagt sind, ich sage mal, können nicht jede Situation ausgleichen. Und wenn wir einfach mal das Thema differenzierter angehen, ich denke mir, wir haben 2, 3 interessante Dinge, die wir mal beleuchten können, auch mal mit direktem Blick in einen solchen Fonds hinein, dann erkennen wir schon, dass es durchweg eine gute Chance ist, die Inflation nahezu auszugleichen. Unsere Haltung im Haus ist, wie bei, wenn man mit vielen Menschen spricht, gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Tagespresse, wenn man so ein Fazit zieht, denkt so bei 3% im laufenden Jahr, wenn wir unsere EZB-Präsidentin ansehen, die keine Zinserhöhungen vorsieht, so wie heute Abend, was wir ja erwarten in den USA, dann soll die Inflation am Ende des Jahres sich wieder bei 2% einfinden. Björn, woher das herkommen soll, wenn wir allein die CO2-Steuer sehen und 50% der Inflation soll die Energiepreise ausmachen, wage ich das ein bisschen in Frage zu stellen, aber ich glaube nicht, dass sie groß über 3% gehen wird. Das ist mal unsere Planung.
Warum, glaubst du, werden Immobilien immer direkt so reflexmäßig als der Inflationsschutz Nummer 1 angeführt? Ist denen dieser Inflationsschutz per se zuzusprechen oder glaubst du, dass das nur bedingt der Fall ist? Du hast ja eben schon im Grunde zu erklären versucht, dass man das differenziert betrachten muss und anscheinend eben nicht per se.
Nein, weil wie alles im Leben, Immobilien ist nun mal eine Einzelbewertung. Das geht bei den Verhandlungen im Kaufpreis los, das geht bei den Verhandlungen der Mietverträge und das ist ja, wenn wir uns mal auf das Thema offene Immobilienfonds fokussieren, schon eine bewertungstechnische Frage, die in der Regel ja zum größten Teil aus den Mieten gespeist wird. Und hier zeigt sich der erste Zusammenhang. In der Historie ist es ja so, dass die durchschnittliche Jahresperformance offener Immobilienfonds in der Vergangenheit einen relativ auffallenden Gleichlauf mit der Inflationsrate zeigt. Und das liegt natürlich daran, dass es, und jetzt sind wir beim ersten Unterscheidungsmerkmal, im gewerblichen Bereich durchweg erlaubt ist und auch so üblich, dass Mieten indexiert werden. Nicht per se ganz einfach über alles. Wir können hier unterscheiden, wie ist das Portfolio zusammengestellt. Ein europäisches Portfolio ist anders zusammengestellt als ein deutsches oder als ein asiatisches oder in den USA. Jedes Land hat ja so seine Mietverträge und die Klauseln. Und das ist an sich der erste große Unterschied. Wenn du Lust hast, können wir einfach mal so ein bisschen beleuchten, was Indexierung der Mietverträge bedeutet. Denn das ist die einfachste Antwort. Gehe ich mit dem Verbraucherindex konform und habe die Mietverträge alle indexiert, dann ist die Welt, ich sage jetzt mal, wenn sie in manchen Ländern 5% steigt die Inflationsrate und die Anpassung erfolgt, dann ist der einfache Grund schon da, ne? Dann habe ich natürlich mehr Mieten. Wir werden später mal gucken, wo die Reise hinführt, denn zum Schwur kommt es ja immer dann, wenn ein Mietvertrag ausläuft. Ja?
Du hast gerade schon von den gewerblichen Sachen gesprochen, deshalb kommen wir gleich mal zu diesen Fallunterscheidungen vorher. Aber dann die Frage, wenn wir eben nicht über Gewerbe sprechen, kommt dieser per se Schutz, den man da hat, vielleicht gefühlt daher, dass alle auf dem Standpunkt stehen, wenn sie eine eigengenutzte, eigene Immobilie haben, dann müssen sie für ihre Miete in Zukunft nicht mehr zahlen. Und das ist der Inflationsschutz. Ist das vielleicht einer der Gründe dafür, warum man so als Otto-Normalverbraucher immer sagt, mit Immobilien biete ich Inflationsschutz?
Du, Björn, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe da so, meine persönliche Meinung ist immer die, das habe ich persönlich nicht geschafft, in jungen Jahren an sich so alle 2 Jahre eine kleine Eigentumswohnung kaufen oder alle 3, die vermieten, ist sicherlich eine Überlegung, oder ein ganzes Leben lang eine Immobilie abtragen, die regelmäßig gewartet werden muss. Ich möchte nicht über den Einbau einer neuen Heizung, neue Fenster gegenrechnen. Ich glaube, dass das ist das gute Gefühl, dass wenn sie abbezahlt ist, dass man im Alter nicht Mieterhöhungen ausgesetzt ist. Es wiegt höher als jetzt ein Inflationsschutz. Kaufpreise, Lagen spielen natürlich alles eine Rolle. Aber für uns, wenn wir es jetzt mal aus professioneller Sicht sehen, ist, wir sind nun mal im gewerblichen Bereich unterwegs und der Leading Cities Invest, das ist ja unser Publikumsfonds, hat ja den Schwerpunkt auf 80% Büroimmobilien. Und hier zeigt sich ja schon der erste Unterschied. Denn es gibt verschiedene Nutzungsarten. Ja, wenn ich im Einzelhandel bin, fangen wir doch mal mit den kleineren Segmenten an. Im Einzelhandel kann ich Umsatzmieten vereinbaren. Das kann gut laufen. Jetzt nehmen wir die aktuelle Pandemie, weißt du selber, 2G plus. Die Einzelhändler sind sicherlich in einer schwierigen Situation. Da ist mit Mietsteigerung das sehr schwierig. Betreiberimmobilien wie Hotels, Pflegeheime haben in der Regel ein Cap auf die Indexierung. Also auch hier immer Einzelbewertung, aber nur mal übers Grobe gesehen. Dort ist es schwer, den vollen Index immer umzusetzen. Und das ist natürlich einfacher bei reinen Büroobjekten. Und hier unterscheiden wir einfach nur, in welchen Ländern greift sowas. Wir haben in Deutschland ist es relativ einfach. Man kann indexieren oder man kann Staffelmieten vereinbaren. Staffelmieten gehen so alle 2 Jahre. Und die Indexierung, wie sie jetzt im Moment läuft, ist zum Beispiel jetzt im Leading Cities Invest durchweg durchgelaufen. Es gibt überhaupt gar keine Fragen dazu, weil es auch üblich ist. Natürlich haben wir jetzt eine höhere Inflation. Natürlich greift jetzt ein höherer Satz, aber der pendelt sich über die Laufzeiten auch wieder ein. So dass ich sage, bei uns ist natürlich der Großteil der Mieten indexiert. Und in London haben wir zum Beispiel auch eine Staffelung, die geht nur nach oben. Es gibt dort keine Negativanpassung. Und das ist, wenn ich es mal so überschlage, sind wir in Großbritannien mit 9% investiert. In Frankreich haben wir eine ähnliche Indexierung, die früher mal nach Baukostenindex gegriffen hat. Das ist aber heute nicht mehr Standard, sondern auch die normale Indexierung. Und hier kann ich sagen, dass wir auch hier voll indexiert sind. Und das ist mal mit 11 Objekten 21% des Portfolios. Als Ausnahme können wir sicherlich sagen, sind die asiatischen Märkte, die Indexierung nicht kennen, weil die Mietverträge so kurz laufen, dass sie sich immer auf Marktniveau bewegen. Und fondssteuerungstechnisch ist es natürlich so, dass die Mietindexierungen über das Jahr gestaffelt reinlaufen. Du hast ja logischerweise nie die Feststellung an einem Tag mit 20 Objekten, sondern es ist über das ganze Jahr gestaffelt. Das macht ja diese Fonds so aussteuerungsfähig. Und deswegen ist jetzt, wenn wir Spanien sehen, mit einem Index von 5%, und Spanien ist im Moment, weil wir dort mit vielen öffentlichen Mietern vertreten sind, einfach auch mal ein sehr positiver Faktor.
Du hast Staffelmietverträge angesprochen, du hast Indexierung an Inflationsraten angesprochen. Was ist denn mit außerordentlichen Mieterhöhungen? Nach dem Motto, ich habe das in der Vergangenheit nicht kommen sehen, jetzt ist die Inflation hoch, jetzt will ich dann nochmal ran. Das würde ja eigentlich dem Mieter ein außerordentliches Kündigungsrecht geben. Ist sowas durchsetzbar in der heutigen Situation?
Du hast zwei Dinge gesagt. Ist es durchsetzbar? Das ist das Schöne an dem Vertragsrecht, wie wir es hier erleben. Nein, es ist ja, entschuldige, wenn ich da ein bisschen läche, weil wenn die Welt so einfach wäre, ne, so ist sie natürlich nicht. Wie auch im privaten Bereich gilt es darum, sich mit seinem Mieter zu arrangieren. Man muss sich nicht super verstehen, aber es gibt nun mal vertragliche Grundlagen und das wird am Anfang geregelt für die nächsten 5 bis 10 Jahre. So, und alle sind ja nun mal Profis im Geschäft. Und dementsprechend guckt man, dass in solchen Zeiten wie der Pandemie sich mit Mietern arrangiert. Und die Mieterhöhungen kommen eigentlich dann, wenn, und das ist das Schöne, die Mieten überhalb der des Verbraucherindex laufen. Sodass ich, wenn wir jetzt mal langfristige Mietverträge sehen und die Mieten liegen immer weit drüber, wie in den vergangenen Jahren. Wir haben ja Mietsteigerungen in den Top-Lagen, wo der Leading Cities Invest ja nun investiert ist, gesehen, die zwischen 5% und 7% lag. Und der Verbraucherindex lag dann bei 0,5% oder 1%. Sodass ich dann im Nachhinein eigentlich schon sehe, dass ich underrented bin. Das ist, oder eben overrented. Ich muss das im Blick behalten. Denn die Nachvermietung ist ja das A und O. Denn die Nachvermietung kann immer mit Kosten verbunden sein oder mit mietfreien Zeiten. Und das ist das, was jeder zu vermeiden sucht.
Jetzt kommen wir ja aus einer Zeit, in der jahrelang die Inflationsraten sehr, sehr niedrig waren. Ich will nicht sagen, ein theoretisches Risiko, aber sie waren gering dosiert. Und jetzt wird allen plötzlich bewusst, es kann auch ganz andere Größenordnungen einnehmen, vielleicht auch für längere Zeit. Sind dann die Gespräche, was so Indexierungen an Inflationsraten angeht, in diesen Tagen mit den Mietern, mit den potenziellen sehr viel schwieriger, als sie das noch vor einiger Zeit war?
Dadurch, dass die Inflation jetzt ja nun mal galoppiert ist. Ne? Wir betrachten Mietverträge halt immer mittelfristig. Du schließt ja hier in diesem Bereich keine Mietverträge für ein Jahr, sodass die Mieter in der Regel, wenn sie natürlich, das haben die ja auch im Blick, bei den Verhandlungen sehen, dass die Inflationsrate im Schnitt zwischen 1-2% liegt, auch mal 0. Aber nehmen wir mal, seit Erfassung der letzten 40 Jahre lag es im Schnitt bei 2,2%. Jetzt wissen wir, dass der Treiber die Energiekosten sind, CO2-Steuer. Also, das ist ein kurzfristiger Effekt. Und dementsprechend reagieren die Mieter jetzt nicht hektisch, sondern sie haben gesehen, dass sie in den letzten Jahren sehr gut abgeschlossen haben. Ne? Also mit 0 und 1% ist das durchweg üblich. Wenn natürlich jetzt Mietverhandlungen anstehen und langfristig bei 3 oder 4% die Indexierung läuft, kann das sein, dass man darüber diskutiert. Wenn ich die Durchschau immer auf unseren Fonds sehe, und deswegen ist das Thema natürlich für uns auch hochinteressant, wir haben ja während der Pandemie überwiegend öffentliche Mieter jetzt eingekauft, in Anführungsstrichen. Also die Objekte mit öffentlichen Mietern, die in der Regel zwischen 12 und 15 Jahren Laufzeit haben. Das sind fast 50% aller Mietverträge, die jetzt weit über 10 Jahre hinauslaufen. Da können wir solche Situationen natürlich zuwarten. Die Mietverträge sind indexiert, die laufen ganz normal durch. Und bei den kurzfristigen Mietverträgen, die jetzt auslaufen, spielen andere Themen eine Rolle als Indexierung. Ja, das ist, wir sehen ja auch, wenn wir jetzt Indexierung als eins sehen, was die Mieteinnahmen beeinflusst, dann ist das ja ein Faktor, wenn wir über Werte sprechen. Die Welt ist ja verkehrt, denn wie wir sehen, erzielen wir ja durch regelmäßigen Verkauf, was wir aktiv auch managen, durchweg höhere Erträge, als die Mieten das widerspiegeln. Das liegt aber wiederum an Zinspolitik, hoher Nachfrage, geringes Angebot. Also es lässt sich, das ist ja das, wo ich sage, wir können nicht pauschal sagen, die Immobilie ist gleicht einer Inflation locker aus, sondern wir können für uns sagen, dass wir A, in den Nutzungsarten generell und historisch immer Büro im Fokus haben. Das hilft uns über Pandemie, Inflation immer hinweg, weil das Schöne ist immer, sie werden juristisch einfach akzeptiert. Es gibt keine Nachfragen darüber, müssen wir jetzt über Indexierung reden, sondern die laufen durch und es ist jetzt ein Faktor, der einem zugute kommt. Er wird ja aber auch wieder sich einpendeln. Das ist ja das, wo alle sehen, die Inflation bei 5% jedes Jahr, dann kann man sich ganz einfach hochrechnen, wann ich mich aus dem Markt schieße, wenn ich es mal salopp sagen darf. Also die Miete ist so weit dem Markt entfernt ist, der Mietvertrag läuft aus und der Mieter wird sagen, zu der Miete nicht mehr. Dann bin ich overrented, ich schließe neu ab und muss letztendlich dann wieder auf diese Art der Mietanzahlung neu bewerten. Und das ist ja das, was es zu vermeiden gibt.
Jetzt sagst du ja, ein Großteil des Inflationsschutzes besteht daraus, dass ich die Inflation weiterreichen kann in Form der laufenden Erträge an den Mieter. Jetzt gibt es aber auch welche, die sagen, ja, die Immobilie per se ist ja ein Sachwert und die hat ja einen steigenden Wiederbeschaffungswert und die Immobilien steigen doch auch immer im Preis. Habe ich denn dadurch auch schon alleine den Inflationsschutz oder kriege ich den eigentlich erst, wenn ich meine laufenden Einnahmen aus dem Objekt dann quasi an die Inflation indexiere?
Ich habe also erstmal grundsätzlich in der laufenden Zeit schon mal den Ausgleich. Also wir wagen uns mal zu behaupten, dass der Leading Cities Invest weitestgehend inflationsgeschützt ist. Das ist das, woraus wir die Rendite speisen. Durch regelmäßige Verkäufe sehen wir in den ganzen 8 Jahren regelmäßig auch die Gewinne, sodass der Schluss, wie du ihn gesagt hast, aufgeht. Ja, aber auch das wiederum nicht pauschal. Denn es ist ja für uns wichtig gewesen, und ich kann das einfach aus unserer Brille nur sehen, bloß nicht alles und in jeder Lage kaufen, nicht jede Nutzungsart, nicht jeden Trend hinterherlaufen, sondern sich fokussieren auf die Top-Lagen. Und die sind traditionell, historisch gesehen, wenn das Objekt gepflegt wird, bleibt dieser Wert mindestens. Und dann ist es immer ausschlaggebend, und das sehen wir ja jetzt, wo geht die Reise hin, welche Art von Büroobjekten brauche ich zukünftig? Und wenn ich diese Faktoren einfließen lasse, dann ist man, ich sage jetzt mal, auf der sicheren Seite, wobei das Wort Sicherheit bei Fonds immer zu relativieren ist. Aber sehen wir Fonds, die jetzt überwiegend im Einzelhandel investiert sind, also nicht im traditionellen Food-Bereich oder auch Hotels bewirtschaften müssen, das ist dann eine andere Reise, die man mit dem Mieter gehen muss. Also die Welt ist nicht so einfach, aber grundsätzlich ist der Sachwert natürlich schon ein sehr beruhigendes Vehikel, keine Frage.
Jetzt ist es ja auch sehr beruhigend, dass ihr in den vergangenen 8 oder 10 Jahren das so richtig gemacht habt und geschafft habt. Aber die Frage ist, ihr seid ja nur ein Ausschnitt des Immobilienmarktes. Gibt es denn irgendwelche Statistiken, die dir bekannt sind, die langfristig das zeigen würden? Es gibt ja beispielsweise für Gold immer wieder diese interessante Grafik, ja, mit dem Klumpen Gold hätten Sie einen Anzug vor 100 Jahren kaufen können und den würden Sie auch heute dafür bekommen. Gibt es da irgendwelche Statistiken, die dir bekannt sind, wo man sagt, also für Mietflächen oder für Immobilien in den europäischen Spitzenlagen in den letzten 30, 40 Jahren war der Inflationsausgleich geschafft?
Also die Statistiken weisen, wie alle Statistiken, auch nie eine gerade Linie nach oben auf, sondern blicken wir zurück, das ist ja auch schon ein paar Tage her, Björn, und die Zeit haben wir ja auch zusammen gemeistert, nehmen wir die Finanzkrise zwischen 2008, 2010. Und da haben wir, wenn man dann die Immobilien mal genauer beleuchtet, dann war natürlich völlig klar, dass wenn der Run aus Immobilien raus ist, die Nachfrage nicht mehr gegeben, die Mieten nicht mehr haltbar sind, dann erfolgt automatisch eine Preiskorrektur. Und zwar auch hier in einem zwar verkraftbaren Maße, aber dann entscheidet letztendlich wiederum zu guter Letzt die Lage. Also in den Top-Lagen wissen wir alle, gehen die Mieten nicht zurück. Die Immobilienpreise, selbst in solchen völlig neuen Phasen wie jetzt, geben keinen Meter nach. Wir haben ja versucht, auch wie alle anderen, irgendwo einen Corona-Bonus auszuhandeln, zu sagen, jetzt ist der Punkt, jetzt müssen wir kaufen, der braucht Liquidität, hat es nicht gegeben. Und was für unseren Fonds natürlich noch entscheidend ist, das habe ich aber bei der Vorbereitung, wird einem dann auch klar, an welchen Faktoren das manchmal auch scheitern kann. Wir haben zum Beispiel keinen Mieter, der irgendwo zwei- oder dreifach vertreten ist. Sodass gibt man einem Mieter auch eine Verhandlungsmacht, dann kann er bei einem Objekt das auch gleich mal auf zwei oder drei Objekte umlegen. Also kein Mieter ist hier doppelt. Das ist eine Sicherheitsstufe, die es letztendlich wiederum bei den Verhandlungen einfacher macht. Denn das ist wie alles, ne, hat einer große Anteile, kann er natürlich dann auch bei der Indexierung oder überhaupt bei der Mietvertragsgestaltung ganz andere Argumente aufführen. Also ich kann für uns sagen, dass das schon richtig ist. Die Immobilie schafft hier ganz klar den Inflationsschutz. Aber ich kann nicht über Randlagen entscheiden. Ich kann nicht über besondere Fonds entscheiden, die ein anderes Thema wählen. Wir sehen Logistikfonds. Das wäre auch ein Fokusthema. Gerade in der heutigen Zeit, wo es überlebt, da sind die Preise dermaßen hoch. Da ist die Steigerung schwierig, weil die kommen von einer Einkaufsrendite von 7 und sind jetzt bei 3,5. Da sind die Mieten dann irgendwann auch nicht mehr vertretbar. Die kannst du auch nicht ins Unermessliche steigern.
Dann halten wir doch schon mal als Zwischenfazit fest, dass ihr die meisten Verträge entweder indexiert habt oder aber Staffelmietverträge habt, die das quasi mit einkalkuliert haben, aber dass man das eben nicht für jede fremdgenutzte oder gewerbliche Immobilie draußen sagen kann, dass die so indexiert sind. Wir haben also schon ein kleines Inflationsschutz, ja, aber da kommt natürlich zum Schluss noch eine Frage obendrauf. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo der Durchschnitt der offenen Immobilienfonds in Deutschland von seinen Renditen her ist, dann liegen die ja momentan zumindest mal unter den Inflationsraten. Das heißt, die relative Rendite ist negativ. Darf man denn bei steigender Inflation jetzt mal blauäugig annehmen oder hoffen, dass dann die Rendite nachziehen werden, dadurch, dass dieser Effekt dort ist und dass wir dann dadurch bedingt positive Renditen wieder bekommen? Oder ist das zu naiv?
Der Glaube stirbt zum Schluss, hätte ich was gesagt. Ja, auch hier ein Ja, natürlich durch höhere Einnahmen. Auf der anderen Seite, Björn, ist es ja so, dass die Mittelzuflüsse investiert werden wollen. Und wir aber, und das ist ja die nächste Betrachtung, wir reden ja auch hier über Baupreise, War for Talents oder wie du es auch immer nennen willst. Wir haben nicht genügend Kräfte, die das alles bauen sollen, was gebaut werden soll. Die Löhne gehen nach oben. Das heißt also, die Immobilie ist je nach Lage aber auch sehr teuer geworden. Wir sehen in jeder deutschen Top-Stadt über die Top 7 hinweg Einkaufsrenditen 3-. Ja, also unter 3. Und dann ist die Frage, was will ich erreichen? Will ich in der Performance vorne weglaufen? Denn kaufen kannst du ja immer. Du kannst ja auch zu 5% kaufen. Ist nur die Frage, was für ein Produkt kreierst du? Und ich kann ja für uns reden, wir haben nun mal eine Krise gemeistert und wir glauben zu wissen, worauf es ankommt, wenn es stürmisch wird. Und es hat sich herauskristallisiert, dass Top-Lagen von guten Mietern gesucht wird, die Mietpreise stabil sind, sich steigern lassen. Und dementsprechend gruppieren wir uns und für uns einfach in ein Preisniveau an, wo wir sagen, ja, auch wenn die Lagen teuer sind, so werden wir sie trotzdem suchen und über Indexierung diese Dinge den Cashflow darstellen. Aber um jetzt zu sagen, wir wollen unbedingt eine 3% oder 4% oder 5% darstellen, das entfernt sich unserer Philosophie. Und dann kannst du sagen, ja, ich glaube nicht, dass die offenen Immobilienfonds jetzt kurzfristig wieder über eine 3 oder 3,5 im Schnitt gehen, sehe ich gar nicht, sondern sie werden erstmal bei rund 2 rund bleiben und dann mal abwarten, wie alle Unternehmen, das müssen wir auch sehen, Lieferengpässe haben irgendwann Auswirkungen auch auf Unternehmen. Das ist ja alles zeitversetzt und dann mal sehen, wenn wir die Zinserhöhungen nicht haben, dann kann es wieder ein Stückchen nach oben gehen. Aber jedes Fondsmanagement entscheidet es für sich und für uns sind die Lagen und die sind teuer, aber eben besonders wertvoll, weil sie A, sich in der Regel teurer verkaufen lassen und durch Krisen stabil durchgehen. Also, wie du schon sagtest, Inflationsschutz mit Einschränkungen, ganz klar gewerblicher Bereich ja, weil Indexierungen in Europa üblich sind und auch durchsetzbar. Im Wohnbereich ist das ein anderes Thema. Da muss man immer gucken, wie weit man Familien mit Mieterhöhung belastet, weil das A und O ist, ich brauche ja mehr Miete, um Ertragssteigerung zu generieren.
Das war ein schönes Fazit. Die Frage, eignet sich Immobilien als Inflationsschutz, ist dann hier auf jeden Fall mit einem Ja zu beantworten. Über die Höhe darf man dann im Einzelfall mit seinem Produktanbieter mal sprechen, weil man sich dann auch mal anschauen muss, wie denn dort die Ausgestaltung der Mietverträge ist. Das nehmen wir heute mal als ein Fazit mit. Ja, Heiko, da sind wir am Ende der Sendung. Ich frage normalerweise immer meine Zuschauer und will das bei dir auch nicht ändern, womit sie sich im Augenblick so als Literaturlektüre beschäftigen oder ob sie was haben, was in diesem Falle, sagen wir mal, die Bibel der Inflationsausgleiche ist. Ich vermute, sowas ist dir nicht bekannt, aber du darfst uns im Zweifelsfall auch einfach sagen, womit du dich im Augenblick sonst so unterhältst oder weiterbildest.
Also weiterbilden ist, das sind ja zwei Fragen, ne?
Ja.
Weiterbilden und Unterhaltung. Also generell heißt der Fonds ja Leading Cities Invest und dementsprechend ist alles, was Stadtplanung anbelangt, immer von Interesse. Und hier gibt es ein schönes, was heißt schönes Buch? Es muss einem halt auch liegen. Es gibt ein Buch von Jan Gehl, das heißt Städte für Menschen, erschien im Jovis Verlag, was natürlich einfach auch mal zeigt, wie Städte früher aus Autosicht gebaut wurden und was heute wirklich wichtig ist und was auch anstrengend ist durchzusetzen, was der Trend sein wird, durch Städte gehen und wie die Städteplanung mittlerweile fortgeschritten ist. Das ist schön zu sehen. Das zeigt, was uns erwartet. Städte werden tatsächlich schön. Ich meine, Frankfurt vor 25 Jahren, Björn, war etwas anderes als heute. Da habe ich mich gefragt, will ich wirklich hier bleiben? Und heute ist es, man spürt es ja. Und das, also dieses Buch beschäftigt sich damit. Unterhaltung, muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Ich habe so ein Achtsamkeitsthema irgendwann für mich entwickelt, weil ich sehe, dass Leute alle abgelenkt sind. Jeder hat immer und überall ein Smartphone beim Autofahren, beim Gehen, selbst beim Laufen. Und ich versuche so, die Dinge mich mit denen zu beschäftigen, die ich gerade mache. Also wenn ich esse, esse ich. Wenn ich Auto fahre, fahre ich nur Auto. Oder wenn ich mich unterhalte, dann mache ich nichts nebenher, sondern konzentriere mich darauf. Also Achtsamkeit. Und da gibt es einen schönen Roman, der heißt Achtsam Morgen von Carsten Dusse. Der wird von seiner Frau als Anwalt zu einem Achtsamkeitsseminar geschickt. Und daraus entwickeln sich Dinge, die, muss ich sagen, so schön sind. Das ist schöne Unterhaltung zum Feierabend. Also der macht richtig Spaß. Das eine ist auch vom Gewicht her schwere Lektüre und die andere der Unterhaltung.
Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich ist das nur eine Frage gewesen, denn es gibt auch Menschen, die sich mit Bildung unterhalten. Aber wir sind trotzdem dankbar, dass wir von dir zwei Empfehlungen bekommen haben und das an dieser Stelle voneinander getrennt haben. Ja, danke dir. Zurück nach Frankfurt, hätte ich fast gesagt. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Sie können ihn jederzeit auf den einschlägigen Plattformen bewerten. Wir freuen uns sehr, wenn Sie ihn weiterempfehlen an Kollegen oder an Freunde. Bleiben Sie gesund und gewogen. Und wenn Sie dann das nächste Mal wieder einschalten, würde ich mich freuen. Ich verabschiede mich wie immer hier aus Köln mit einem kölschen Tschö.